Herzlich willkommen Matthias Neukirch und Julian Klein hier im Studio von Deutschlandradio Kultur. Wir möchten sprechen über Ihr Theaterstück Hans Schleif. Und zunächst müssen wir dafür eigentlich sprechen über den Mann, der dem Stück den Titel gegeben hat. Es geht um Hans Schleif, einen Architekten und Architekturhistoriker, der in den 30er Jahren und während des Zweiten Weltkriegs Karriere gemacht hat. Und Matthias Neukirch, dieser Mann, das ist Ihr Großvater. Er ist gegen Kriegsende gestorben. Sie selbst sind Jahrgang 1963. Sie haben Ihren Großvater Hans Schleif also nie kennengelernt. Welches Bild hatten Sie denn als Kind überhaupt von ihm? Wie wurde bei Ihnen zu Hause über diesen verstorbenen Großvater gesprochen?
Also zu Hause wurde immer sehr positiv über ihn gesprochen. Meine Mutter war sehr stolz auf ihn. Sie hat sich als Professorenenkelin gesehen. Und ja, es kamen auch immer wieder Vergleiche auf. Also wenn man, ich weiß noch, ich habe damals als Kind sehr viel gerne gezeichnet und habe auch immer so Schiffe gerne gezeichnet. Und dann hieß es gleich, oh, Schiffe zeichnen und sowas. Und zeichnest du gut, magst du nicht vielleicht Architekt werden? Dein Großvater war auch Architekt, ja, war Archäologe. Und das war immer, oh, der war in Griechenland, der ist viel gereist, der tolle Großvater.
Wann haben Sie denn, Matthias Neukirch, wann haben Sie beschlossen, mehr über den Hans Schleif in Erfahrung zu bringen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder war das eher ein schleichender Prozess?
Es gab tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, nämlich ich habe selbst einen SS-Offizier gespielt in einem Theaterstück in Kassel. Und dort gab es eine Frau, die uns begleitet hat, eine Jüdin, die sozusagen für die jüdischen Fragen wissenschaftlich zuständig war und uns da begleitet hat eben. Und in einem Gespräch sagte ich zu ihr, das ist so komisch, ich spiele jetzt hier einen SS-Offizier und mein Großvater, ich weiß, der war auch SS-Offizier, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was der jetzt da eigentlich wirklich gemacht hat, was da irgendwie los war. Also wenn der SS-Offizier war, dann muss er doch auch, also erstmal muss er sie gewusst haben und so weiter. Und dann hat sie mir gesagt, mein Freund, der ist Politikwissenschaftler und der arbeitet selbst wegen seines Vaters, recherchiert da. Und wenn ich wollte, könnte ich den mal anrufen. Und dann habe ich den angerufen und das war ein sehr seltsames Gespräch, weil der mich gleich mit Fragen bombardiert hat, wo mein Großvater eingesetzt war, was er für einen Rang gehabt hat und wusste ich alles nicht. Und habe erstmal dieses Telefongespräch unterbrochen und kurz darauf rief er mich selber an, hatte aufgrund des Namens schon mal recherchiert und gesagt, dass mein Großvater der Stellvertreter von seinem Vater war. Im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Und da hatte ich quasi mit dem ersten Stich gleich ins Nest getroffen und ins Westennest getroffen. Und das war, und da habe ich es erstmal aber bleiben lassen und nichts gemacht. Aber ich wusste, da ist irgendwas verborgen.
Julian Klein, Sie sind Regisseur, Sie sind Komponist, Sie kennen Matthias Neukirch aus gemeinsamer Arbeit in einer Künstlergruppe. Waren Sie denn von Anfang an dabei? War also eigentlich dann gleich klar, das soll jetzt auch ein Theaterstück werden und Sie als Regisseur dabei? Wie hat das Projekt konkrete Formen angenommen?
Matthias hat mir erzählt, dass er das eine ganze Weile mit sich herumgetragen hat. Und irgendwann hat er dann den Entschluss gefasst, wirklich ins Bundesarchiv zu gehen und diese Akten sich einmal vorlegen zu lassen über seinen Großvater. Und nachdem er diese erste Recherche unternommen hatte, hat er festgestellt, dass da sehr viel Widersprüchliches drinsteht, dem man doch nochmal genauer auf den Grund gehen sollte. Und als sich dann die Gelegenheit bot, dass er als Schauspieler am Theater eine eigene Arbeit erstellen konnte, da hat er sich diesen Stoff nochmal vorgenommen und hat mich dann dazugeholt und mich gebeten, mit ihm zusammen daraus ein Theaterstück zu inszenieren.
Was war bei Ihnen die Erstfaszination? Also Matthias Neukirch, klar, da geht es um den Großvater. Für Sie ist das eine fremde Familiengeschichte. Wo haben Sie gemerkt, okay, da steckt was Spannendes hinter? Was war für Sie da der Punkt?
Für mich war der Punkt Matthias selbst, denn das erste Gespräch, das wir darüber hatten, ging schon gleich so los, dass ich merkte, dass ihn diese Geschichte unglaublich beschäftigt und dass da auch für ihn selbst ziemlich viel drinsteckt. Und meine erste Motivation war, dass ich gerne ihn, also Matthias, genauer kennenlernen wollte in seiner Auseinandersetzung mit dieser Familiengeschichte. Denn da hatte ich sofort den Eindruck, da ist etwas, was eigentlich nicht nur ihn selber etwas angeht, sondern etwas, das es tatsächlich wert ist, auch veröffentlicht zu werden und auf die Bühne gebracht zu werden, weil mit solcher Art von Fragen wohl auch sehr viele andere Menschen zu tun haben und es deswegen nicht nur eine Privatangelegenheit ist, sondern eine, die man auch mit künstlerischen Mitteln bearbeiten sollte.
Ganz bestimmt ist es so. Und diese Geschichte, die wir jetzt erwähnt haben, diese Geschichte ist nicht ganz einfach, die ist kompliziert. Im Theater dauert es, ich glaube, über 2 Stunden, sie zu erzählen. Wir wollen das trotzdem mal wirklich in aller Kürze versuchen. Was haben Sie rausgefunden bei den Recherchen? Was sind die wichtigsten Etappen der Karriere von Hans Schleif?
Oh gut, dann versuche ich mal anzufangen im Steno. Also er hat ein Diplom als Architekt gemacht, hat dann ein Reisestipendium bekommen vom Deutschen Archäologischen Institut als Bauforscher, hat dann auf den ganzen griechischen Raum, bis nach Kleinasien, bis runter nach Ägypten, mit quasi allen Größen seiner Zeit, allen Archäologen seiner Zeit dort gegraben.
Und das war aber noch in den 20er Jahren.
Das war in den 20er Jahren bis in die 30er, und es geht weit in die 30er hinein auch, ja, in den 20er Jahren, genau. Und dann wollte er eben die Universitätslaufbahn einschlagen, hat dann habilitiert, die Habilitation war schon verteidigt. Und dann gab es den Punkt, wo es in seiner Karriere nicht mehr wirklich weiterging, jedenfalls in der wissenschaftlichen Karriere, weil der Dozentenbund, das war eine neue Einrichtung damals an der Universität, eben nicht nur den Wissenschaftler haben wollte, sondern auch den überzeugten nationalsozialistisch denkenden Menschen. Und da hat Hans Schleif nicht mehr ins Schema gepasst. Er bekam tatsächlich diese Dozentur, bekam er erst 1944, obwohl er 1935 eingereicht hat, den Antrag, dass er Dozent wird.
Ist er denn dann in die Partei eingetreten?
Ja. Wieso?
Zunächst ist er nicht in die Partei eingetreten, sondern das war einer der Vorwürfe, die sie ihm gemacht haben, dass er sich der Bewegung nicht angeschlossen hatte, sondern er hat eigentlich sich immer nur um die Wissenschaft gekümmert. Er ist allerdings dann auf einer Grabung gewesen in Ägypten und hat dort einen Archäologen kennengelernt, Alexander Langsdorff, und der war zu der Zeit schon SS-Mitglied. Aus dieser Freundschaft entwickelte sich dann sein Kontakt zur SS. Und dieser Alexander Langsdorff hat ihn dann gebeten, Grabungsleitungen für die SS zu übernehmen in Deutschland. Und nachdem er dort für die SS schon eine Weile gearbeitet hatte, ist er dann zunächst in die SS eingetreten. Da war er aber immer noch nicht Parteimitglied.
Aber Grabungsleitung für die SS heißt für das SS-Ahnenerbe. Das heißt, er hat mitgearbeitet an dieser Konstruktion einer germanischen Frühgeschichte für das Gebiet des Deutschen Reiches, aber auch eben für die Gebiete, die später im Zweiten Weltkrieg dann erobert werden sollten.
Ja, das hat er sicher getan. Wobei man dazu aber sagen muss, dass er zu denjenigen gehörte, die immer auf die wissenschaftlichen Fakten verwiesen haben und der gesagt hat, wir dürfen hier nicht ideologischen Überbau verwechseln mit den wissenschaftlich haltbaren Dingen.
Das war so ein Widerspruch, der am Anfang so mich ganz durcheinander gebracht hat, weil bei der Gewissensprüfung sozusagen wurde er als undurchsichtig charakterisiert und man hat den Verdacht gehabt, dass er nationalsozialistische Einstellung nur vortäuscht. Mhm. Und auf der anderen Seite war er eben bei der SS und hat für Himmler ausgegraben, der schreibt, ich würde es begrüßen, wenn ein junger Wissenschaftler, der sein tatbereites Verständnis für meine weltanschaulichen Ziele bereits bewiesen hat, für die Heranbildung akademischen Jugend eingesetzt werden würde. Also auf der einen Seite gab es eben Himmler, der ihn damit reingenommen hat, und auf der anderen Seite gab es die Nazis, die gegen ihn waren. Also das war schon mal eine ganz faszinierende Sache, dass er da so zwischen den Lagern saß.
Und dann beginnt der Krieg, der Zweite Weltkrieg, September 1939, und Hans Schleif geht nach Polen. Was macht er da?
Also das war auch wieder so eine Entdeckung. Kamen wir plötzlich auf eine Bestallungsurkunde, dass er zum Treuhänder eingesetzt wird zur Sicherung der deutschen Kulturgüter in den ehemals polnischen Gebieten. Also das heißt, er war quasi eingestellt für Kulturraub. Und haben natürlich ganz stark recherchiert, und das war eine interessante Recherche, weil je mehr wir recherchiert haben in dem Gebiet, umso weniger sind wir gestoßen. Und tatsächlich bis dahin, dass er ein halbes Jahr später aus Polen von der Gestapo beziehungsweise rausgeschmissen worden wurde und von dem als Treuhänder entlassen worden ist. Eine ganz interessante Recherche, weil wir gedacht haben, jetzt überführen wir ihn des Kulturraubs, und je mehr wir geguckt haben, desto widersprüchlicher wurde auch das. Wir fanden wirklich nur einige, wie kann man sagen, Dokumente, die nicht so viel hergaben, dafür, dass er da wirklich Treuhänder war.
Er geht dann noch einmal nach Griechenland. Griechenland ist inzwischen besetzt von den Deutschen und geht dann, das haben wir vorhin schon angesprochen, ins Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS. Was hat Hans Schleif dort gemacht? Julian Klein, vielleicht Sie.
Wir vermuten, dass er aus verschiedenen Gründen sich in Berlin irgendwie unverzichtbar machen wollte. Vielleicht, weil er wusste, dass er sonst an die Front muss. Vielleicht auch aus anderen Gründen. Jedenfalls bemüht er sich darum, eine Tätigkeit, die von irgendeiner militärischen Bedeutung ist, zu erlangen. Und auch dort ist es so, dass er sehr schnell dann zu dem Stellvertreter des Leiters des Amts für Bauwesen aufsteigt, Herrn Kammler. Und das ist genau der Vater des Freundes der Kollegin in Kassel, mit der die ganze Geschichte begonnen hatte.
Und was wird dort gemacht?
Das Wirtschaftsverwaltungshauptamt ist die zentrale Behörde der SS. Dort werden also nicht nur die ganzen militärischen Aktionen koordiniert, sondern auch alle Konzentrationslager gebaut und betrieben. Und dieses Amt für Bauwesen war also auch dafür zuständig, die Konzentrationslager zu bauen. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an stand für uns fest, dass er natürlich von der ganzen verbrecherischen Seite der SS auch gewusst haben muss, beziehungsweise spätestens dann, wenn er auch zum stellvertretenden Leiter gemacht worden ist, war er dafür auch selber verantwortlich. Trotzdem haben wir nur sehr wenige Dokumente aus dieser Zeit und können nicht genau sagen, mit welchen Vorgängen er beschäftigt war. Nur, dass er ganz tief mit drin gesteckt hat, das können wir sagen.
Also Hans Schleif, ein SS-Angehöriger, jemand, der die Nähe zum Regime sucht, um Karriere zu machen, ein Archäologe, der für die SS arbeitet, jemand, der möglicherweise als Architekt beteiligt ist an Bauplanungen von Konzentrationslagern. Der Hans Schleif, der steht auf der Täterseite. Darf man das eigentlich? Darf man im Theater Tätergeschichten erzählen?
Mir war gar nicht so bewusst, dass man das nicht darf. Ich habe es einfach gemacht, weil ich persönlich betroffen davon war. Und als ich es gemacht habe, merke ich an dem Publikum, dass da ja auch eine Tätergeneration, eine zweite oder dritte Tätergeneration sitzt. Und das war das Interessante, was wir beim ersten Machen gar nicht gewusst haben, dass das ja unser aller Geschichte ist. Und es gibt auch den Moment, in dem ich an dem Abend also frage, wer ist jetzt eigentlich wessen Vater, Großvater, Großmutter, Großtante oder Urgroßvater war Nazi. Und es melden sich tatsächlich nur zwischen 20% und 40%. Aber immerhin, sie melden sich. Aber eigentlich müssten es ja 80% sein, weil so viele haben damit zu tun gehabt, zumindest, waren damit verstrickt. Und deswegen meine Meinung natürlich, man muss sogar die Tätergeschichte erzählen.
Man muss aber auch diese Geschichte erzählen, einfach deswegen. Die Tätergeschichten, die allgemein bekannt sind, verlaufen eigentlich immer so, dass da jemand mit einer ideologischen, rassistischen oder sonst irgendwie menschenverachtenden Agenda auf den Plan tritt und sich Macht verschafft. Und genau das ist Hans Schleif nicht, sondern im Gegenteil. Der am Anfang verachtet er die Nazis und die Nazis verachten ihn. Und wie aus dieser gegenseitigen Verachtung eine derartige Verstrickung wird, das ist der eigentliche Weg in dieser Geschichte. Und das ist durchaus erzählenswert, denn wir haben auch an dem Abend viele Anekdoten, Dokumente, Vorgänge, mit denen man eher sympathisieren könnte, wenn man nicht wüsste, zu welchem Ende diese Biografie führen wird.
Hans Schleif, das ist ja ein Ein-Personen-Stück. Matthias Neukirch, Sie erzählen auf einer Probebühne im Deutschen Theater. Das Publikum sitzt an so schlichten Tischen, einfache Stühle, so in U-Form. Das ist so ein bisschen, als ob man in so einem Uniseminar ist, vielleicht auch an der Volkshochschule. Man könnte meinen, Sie erzählen da einfach über sich. Aber wo verläuft in diesem Stück eigentlich genau die Grenze zwischen authentischer, biografischer Erfahrung und dem, was es eben zu Fiktion, zu Theater, zu Kunst macht?
Also, da habe ich das Glück gehabt, den Julian zu treffen als Regisseur, der das genau in den richtigen Zusammenhang gebracht hat. Und alles, ich erzähle auch die ganze Recherche, alles, was ich erlebt habe und was das mit mir gemacht hat. Und auch, wenn ich es erzähle, natürlich auch dann noch mit mir macht. Und das ist das Gute, dass ich da sozusagen mein schauspielerisches Material, was ich als Schauspieler mitbringe, eben Geschichten erzählen zu können und mich hineinzuversetzen, mitbringen kann, aber das gar nicht erst darstellen muss, sondern es ist so. Und das ist das, das hat mich Julian, mir Julian dazu ermutigt, einfach die Dinge zu erzählen, so wie sie sind. Und dann haben sie ihre eigene Tragfähigkeit.
Ich würde da gleich weiter fragen. Julian Klein, Sie sind Mitbegründer des Instituts für künstlerische Forschung. Das ist ein Verbund, lockerer Zusammenschluss von jungen und jüngeren Wissenschaftlern und Künstlern. Und Sie wollen dort an sinnlicheren Formen von Wissen und von Wissensvermittlung arbeiten. Jetzt ganz konkret an diesem Beispiel Hans Schleif. Was kann das Theater, was zum Beispiel Historiker nicht können? Warum Hans Schleif auf die Theaterbühne bringen?
Ja, gerade für diese Geschichte, gerade für Hans Schleif ist das Theater unbedingt notwendig. Denn sonst könnten wir das gar nicht so erzählen, wie wir das tun. Es ist ja auch wichtig, dass das Publikum eben nicht im Zuschauerraum sitzt. Der Zuschauerraum bleibt in dieser Produktion leer, sondern mit auf der Bühne ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Theater vor allem eins kann, nämlich ganz konsequent subjektiv sein und perspektivisch. Und das ist etwas, was zum Beispiel die Wissenschaft eher nicht tut. Auch was wir machen können, ist Fiktionen zu verwenden und die Vorstellungskraft zu bemühen, um verschiedene Fragen zu stellen. Zum Beispiel, können wir uns überhaupt diese Zeit vorstellen? Natürlich können wir uns rational erschließen, warum bestimmte Zusammenhänge so waren, wie sie waren. Aber finden wir dazu auch einen emotionalen Zugang oder gar eine Art von Verständnis? Und das ist etwas, was das Theater viel, viel direkter und viel unmittelbarer vermitteln kann, als man das über Bücher oder über andere Formen der Kommunikation hinbekommt.
Deutschlandradio Kultur in der Reihe Literatur hören Sie heute ein Gespräch mit dem Schauspieler Matthias Neukirch und dem Regisseur Julian Klein. Am Deutschen Theater haben die beiden das Stück Hans Schleif inszeniert und in diesem Stück erzählt Matthias Neukirch die Geschichte seines Großvaters Hans Schleif, eines Architekten und Archäologen, der in der Zeit des Nationalsozialismus Karriere gemacht hat. Es gibt ja tatsächlich seit einigen Jahren eine Diskussion, die unter diesen Stichworten Kriegskinder und Kriegsenkel läuft. Also da geht es um die Frage, ob die Kinder und die Enkel der Kriegsgeneration eigentlich unter den Traumata ihrer Eltern und Großeltern leidet. Also es geht um die Frage, ob Verletzungen, aber auch um Schuld, ob Schuldkomplexe weitergegeben werden. Postgenerationelle Übertragung von Traumata nennen das Psychologen. Julian Klein, können Sie damit was anfangen?
Ja, durchaus. Ich muss sagen, vorher hatte ich mir das auch nicht so gedacht, sondern das ist eher durch diese Arbeit entstanden, dass ich doch erkannt habe, dass es einen ganz natürlichen Mechanismus gibt. Wir alle sind irgendwie miteinander verbunden durch soziale Kontakte, durch Kommunikation, durch das, was wir lesen, das, was wir sehen, das, was wir eben auch an andere weitergeben. Und wenn in diesem Netz irgendwo Störungen auftreten oder große Energien sich aufschaukeln, dann hat das auch Auswirkungen auf alle anderen, die vielleicht nicht direkt neben diesem Herd sind oder nicht direkt damit verknüpft sind. Und das ist auch eines der Dinge, die wir an diesem Theaterabend versuchen zu erzählen, dass ja doch es eine Verbundenheit gibt, in welcher Form auch immer, positiv oder negativ, in der Abwehr oder auch in einem Erkenntnisprozess, die alle damit zu tun haben, dass wir eben nicht mit uns alleine sind. Und diese Art von Verbundenheit, die jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man Schuld übernimmt oder dass man verantwortlich ist für etwas, was jemand anders getan hat. Aber man ist eben sehr wohl dafür verantwortlich, wie man damit umgeht, dass man davon weiß. Und das ist eine Frage, der muss man sich immer wieder stellen und die hört auch nicht mit der Nazizeit und dem Dritten Reich auf, sondern hat natürlich auch ihre Fortsetzungen gefunden.
Und darum ist Hans Schleif ja auch kein Theaterabend, wo es um einen Enkel und einen Großvater alleine geht. Da wird auch eine Muttergeschichte erzählt. Matthias Neukirch, ihr Großvater hat sich gegen Kriegsende umgebracht und ihre Mutter, das haben wir am Anfang erwähnt, hat ihren eigenen Vater im Grunde genommen verklärt. Das heißt, die Frage ist, über wen reden wir eigentlich heute, wenn wir über den Nationalsozialismus und Familiengeschichte reden? Reden wir über unsere Großeltern oder reden wir inzwischen eigentlich oder müssten wir inzwischen eigentlich viel mehr über unsere Eltern reden?
Interessant ist, dass das, was ich über meinen Großvater weiß, weiß ich natürlich über meine Mutter. Und meine Mutter weiß es wiederum über ihre Mutter. Und als ihr Vater gestorben ist, war sie 12. Da wusste sie noch nicht so viel über ihren Vater, zumal er die ganze Zeit weg war. Er hatte nur bestimmte kurze Ausschnitte in Begegnung mit ihm, die sie auch verklärt hat. Aber alles andere weiß sie von ihrer Mutter. Und ihre Mutter hat natürlich versucht, das Bild ihres Vaters positiv in ihrer Tochter zu verankern. Und genauso hat sie das genauso weitergemacht, um das Bild positiv in uns zu verankern. Also das Bild haben wir natürlich, natürlich wird etwas weitergemacht.
Und wie hat Ihre Mutter reagiert auf ihr Theaterstück oder vielleicht auch nur auf die Rechercheergebnisse? Ihre Mutter lebt ja noch.
Ja, das ist so irre, meine ich festzustellen, wie Töchter mit der Vergangenheit ihrer Väter umgehen. Dass sie sagen, meine Mutter bleibt dabei, das war ein guter Vater. Egal wie viel Beweise ich hier anbringe, was er gewusst haben muss. Selbst wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich sagen würde, Mama, ich habe den Beweis, ich habe das Bild, wie er ein Konzentrationslager leiten würde, würde sie noch sagen, du weißt nicht, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Also als ob es noch einen guten Weg im Bösen gäbe. Sie versucht, den Vater so als positives Bild aufrechtzuerhalten. Und der andere Punkt, den wir auch im Stück ansprechen, ist meiner Meinung nach, gibt es schon eine Art der Verarbeitung, eine Verarbeitung des Traumas, dass der Vater gestorben ist. Und den interpretiere ich, dass meine Mutter eben zum Christentum gefunden hat und zwar auf einen Schlag sich hat bekehren lassen und dann das Christentum gelebt hat in einer Form, die auch sehr stark an diese Generation vorher erinnert, an Schwarz-Weiß, an Idealismus, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Und so wird eben das, was nicht verarbeitet ist, unbewusst auch weitergetragen in anderen Formen.
Es geht um ihren Großvater, es geht um ihre Mutter und es geht in Hans Schleif, an diesem Theaterabend Hans Schleif, es geht auch um sie. Es gibt einen wirklich sehr, sehr, sehr berührenden, vielleicht auch erschreckenden Moment in diesem Theaterabend, wo sie aus ihrem eigenen Leben erzählen und vom Selbstmord ihrer Frau erzählen und sich fragen, inwieweit ist da ein Schuldgefühl da, was man tatsächlich an Familiengeschichte anschließen kann. Interpretiere ich das überhaupt richtig?
Ja, das ist ein Teil unserer Arbeit gewesen und ich wollte das eigentlich, ich habe mich immer gewehrt, diese Dinge auch in den Theaterabend reinzubringen. Und Julian hat mich immer ermuntert, das zu tun, also mich ermutigt, das zu tun, nicht ermuntert, ermutigt, weil er gesagt hat, genau das gehört dazu, wir können nicht Halt machen, wir müssen die Dinge sagen und benennen. Wir sagen nicht, dass es so war, wir stellen es nur zur Disposition, dass da Zusammenhänge sein könnten. Und wenn wir die Zusammenhänge einfach nur faktisch hinstellen, also nicht die Zusammenhänge, die Tatsachen faktisch hinstellen, was alles an Koinzidenzen passiert ist, dann kann sich der Zuschauer sein eigenes Bild machen und sagen, oh, ist das Zufall oder nicht? Oder kann ich da überhaupt noch von Zufall reden? Beziehungsweise kann sich auf sich, über sich nachdenken, was ist eigentlich bei mir gelaufen, was ähnlich war in der Vorgeneration? Und kann sich seine eigenen Gedanken machen, ohne dass wir jetzt sagen, das ist so gewesen, wir stellen es aber zur Verfügung.
Ja, diese Passage ist vor allem auch so entstanden, dass wir uns in der Vorbereitung das mal darüber unterhalten haben und ich die Frage gestellt habe, was siehst du eigentlich von dir selbst in deinem Großvater? Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich als Angehöriger dann normalerweise ja stellt. Und beziehungsweise du hast diese Frage selber immer wieder aufgebracht, Matthias. Und darauf kamen wir dann zu diesen ganzen Zusammenhängen, dass eben auch das eigene Leben ja nicht unberührt davon bleibt, was die eigene Familiengeschichte damit zu tun haben könnte. Und in den allerersten Proben, die wir dann durchgeführt haben, haben wir auch von dieser Frage erzählt. Und da ist uns erst richtig klar geworden, dass diese Frage unmittelbar dazugehört, weil sie auch eine wichtige Motivation darstellt, überhaupt diese Geschichte zu erzählen, weil sie natürlich mit Matthias, aber auch mit uns letztlich zu tun hat.
Es gibt eine Autorin, Sabine Bode heißt sie, die starken Einfluss auf diese Diskussion um Kriegsenkel und Kriegskinder in Deutschland hat. Und ich weiß, dass sie in einem ihrer Bücher im Vorwort diese Konfrontation mit der eigenen Familiengeschichte, den Kriegskindern und den Kriegsenkeln dringend rät. Ihre These ist quasi, man kann im Grunde genommen nicht erwachsen werden, wenn man das nicht aufgearbeitet hat. Man ist da schon ganz nah dran an so einem therapeutischen Diskurs. Muss das Theater sich dagegen abgrenzen oder kann ein Theaterabend auch therapeutische Momente haben? Möglicherweise für den Schauspieler, der auf der Bühne steht, möglicherweise aber auch für das Publikum. Vielleicht die Frage als letzte Frage an Sie beide. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also zunächst mal haben wir die Erfahrung gemacht, dass in dem Nachgespräch, das der zweite Teil des Theaterabends ist, sehr viele verschiedene Reaktionen kommen. Man kann also nicht sagen, dass das eine Therapie ist, sondern es bleibt ein Theaterabend. Dennoch gibt es auch Menschen, bei denen etwas aufbricht und die sagen, jetzt muss ich aber auch mal auf die Suche gehen, oder die sagen, ich habe gedacht, ich hätte damit schon abgeschlossen, habe ich aber gar nicht. Möglicherweise setzt das Theater also in dieser Form etwas in Bewegung. Das ist aber natürlich noch lange keine Therapie, in welcher Form auch immer. Ich würde also nicht sagen, dass das Theater therapeutisch arbeiten kann. Das sollen lieber die Therapeuten tun. Was das Theater aber kann, ist zu versuchen, etwas an die Oberfläche und ins Bewusstsein zu bringen, was dort noch nicht vorgekommen ist oder vielleicht noch nicht in genügender Weise. Und einen zweiten Bericht, den wir oft bekommen, wenn wir das spielen, ist, dass gerade im Theater nochmal eine andere Form der Begegnung stattfinden kann mit so einer Figur. Also auch da die Leute, die sagen, ich dachte, ich wüsste schon alles über das Dritte Reich und ich dachte, ich wüsste schon alles über die Nazis. Aber dass es auch so solche Figuren gegeben hat, die in so einer zwiespältigen Art und Weise und zunächst einmal völlig unverdächtig dann doch am Ende zum Verbrecher werden, das habe ich nicht gewusst. Und das ist etwas, das geht über jede Therapie eigentlich hinaus. Das ist etwas, was man nur mitvollziehen kann, wenn man sich in dieser Art einer Erzählung auch aussetzt, die eben mehr sein kann als bloßes Faktenwissen.
Matthias Neukirch. Ich glaube, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, natürlich. Also, aber ich würde auch sagen, also der therapeutische Aspekt ist nicht der interessante. Ich kann dem gar nicht mehr.
Und doch, Sie sind viel gereist auch mit dem Stück. Es gab viele Gastspieler in Deutschland. Sie haben es hier in Berlin immer wieder gespielt. Wenn Sie so eine Art Fazit ziehen wollen, was haben Sie jetzt gerade durch den, wenn man so sagen will, der zweiten Akt, also die Konfrontation mit dem Publikum, was haben Sie gelernt über den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte heute? Mit den schwierigen Teilen ihrer Geschichte heute?
Also ich finde es positiv. Ich habe das Gefühl, dass wir danach mit dem Abend vermitteln können, wir sitzen in einem Boot und können drüber reden. Wirklich, wir sitzen in einem Boot und lassen uns nochmal drüber reden. Das ist das Fazit, was ich habe von den meisten Gesprächen. Dass die Leute wirklich offen sind, sich bedanken und anfangen, ihre Geschichten zu erzählen und auch sich überlegen, Mensch, ich habe jetzt wirklich noch nicht nachgefragt, was eigentlich da wirklich war. Oder was mache ich denn jetzt mit den Abzeichen von Opa, die ich da gefunden habe? Das ist ja, dass die wirklich auch da hingehen und es befreiend finden, dass wir so weit gehen mit der Subjektivität. Das fand ich so gut, was du gesagt hast. Mit der Subjektivität, dass wir gnadenlos subjektiv sein dürfen und unsere Geschichte erzählen, ohne das Ganze mitzunehmen, was wir damit anrichten oder was wir damit auch meinen könnten, was wir damit interpretieren könnten. Sondern wir erzählen einfach konkret diese Geschichte ohne Grenze, möglichst ohne Grenze.
Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Ja.